Greu 2007. Mein Name ist Ramona Volkert. Neben mir steht Privatdozent Jan van Lunzen von der Universität Hamburg. Unser Thema sind die Therapiestrategien. Herr Dr. van Lunzen, auf der Greu, was wurde denn da Neues vorgestellt bezüglich der Therapieindikationen? Gab es da irgendwelche neuen Trends?
Ja, ich denke, der wesentliche Trend, der jetzt ganz deutlich wurde, ist, dass wir nach der langen Zeit der rein helferzellgestützten Therapieentscheidung und Therapieindikation eine gewisse Renaissance auch der Viremie als Surrogatmarker gesehen haben. Hier ist es aus mehreren Beiträgen klar geworden, dass doch auch die Höhe der Viruslast ein unabhängiger Parameter ist, der über die Progression wesentlich entscheidet und somit auch in Zukunft wieder vermehrt auch zur Therapieentscheidung herangezogen werden kann. In Zahlen ist das so etwa zwischen 50 und 100.000 Viruslast. Alles, was darüber liegt, ist mit einer doch deutlich schnelleren und irgendwie auch einer rascheren Progression vergesellschaftet.
Bei den Therapieoptionen, mit was man anfangen soll zum Beispiel, hat es da neue Erkenntnisse gegeben?
Hier gibt es eine ganze Reihe von neuen Substanzen in der Pipeline. Die wollen wir heute jetzt mal, weil sie noch nicht zugelassen sind, vielleicht außen vor lassen. Allerdings muss man sagen, wird sich in näherer Zukunft das Arsenal deutlich irgendwie erweitern und auch möglicherweise mit nebenwirkungsärmeren Medikamenten als die, die wir heute zur Verfügung haben. Was Strategien angeht, ist, glaube ich, sehr hinreichend gezeigt worden durch die ACTG-5142-Studie, dass NNRTI-haltige Regime, in diesem Falle Efavirenz, doch überlegen zu sein scheinen, sogar gegenüber geboosteten Proteaseninhibitoren in der Initialtherapie. Dies zieht sich durch alle Helferzellstrata und durch alle Viruslaststratifizierung hindurch. Dies ist eine weitere Bestätigung eigentlich auch der leitlinienkonformen Therapie, die wir ja eigentlich schon seit einigen Jahren machen, in denen auch bei hohen Viruslasten und schwerem Immundefekt NNRTIs einen sehr, sehr guten Erfolg gezeigt haben. Etwas überraschend in diesem Zusammenhang waren doch dann die allerdings höhere Rate an Lipoatrophie in dieser Studie im Arm, der mit Efavirenz behandelt worden ist, gegenüber dem, der Lopinavir bekommen hat. Dies kann man sich eigentlich pathophysiologisch noch gar nicht so richtig erklären. Allerdings muss man sagen, dass in dieser Studie Efavirenz und Lopinavir verglichen worden sind, oder genauer gesagt drei Strategien. Einmal halt eine Kombination aus Lopinavir und Efavirenz, einmal Efavirenz mit zwei Nukleosidanaloga oder Lopinavir mit zwei Nukleosidanaloga. Dabei war, was die Lipoatrophie angeht, ganz entscheidend offensichtlich, welche Nukleosidanaloga mit Efavirenz kombiniert wurden. Denn diese Lipoatrophie-Unterschiede wurden eigentlich nur gesehen für Patienten, die mit entweder ACT oder D4T im Nukleosid-Backbone behandelt wurden, nicht für modernere Regime wie zum Beispiel Viread oder Truvada. Ich glaube, heute werden die meisten Patienten in Deutschland mit einer Kombination von entweder Kivexa oder Truvada mit Efavirenz behandelt. Und ich glaube, in diesem Falle scheint es so zu sein, auch aus dieser Studie, dass die Lipoatrophie keine so große Rolle spielt.
Also da müssen wir nochmal auf Daten warten.
Das denke ich auf jeden Fall. Und ich denke, man sollte jetzt auch nicht in Panik verfallen und sagen, irgendwie, dass Efavirenz oder vielleicht auch Viramune halt eben ein höheres Risiko für Lipoatrophie haben. Das ist jetzt eine Studie und wie gesagt sehr, sehr klar abhängig auch von dem Nukleosid-Backbone, der gegeben wurde.
Ein weiterer Bereich, der im Rahmen der Therapie immer sehr kontrovers diskutiert wird, ist die Therapie der Primärinfektion. Gab es hierzu Neuigkeiten?
Ja, hier gab es einige Neuigkeiten, weniger, sage ich jetzt mal, von Studienseite, von randomisierten Studien, die gibt es weiterhin nicht. Es gab eine sehr interessante Auswertung aus Deutschland, die ja über die DACNE, also die PRIME-DAC-Studie, die als Latebreaker als Vortrag angenommen worden ist. Interessante Studie, sehr erfreulich, dass diese Ergebnisse auch aus Deutschland zusammengetragen wurden, bei über 200 Patienten immerhin. Pathophysiologisch gibt es ein paar ganz neue interessante Aspekte im Tiermodell, die eigentlich zeigen, wenn man alles zusammenfasst, dass die Therapie der primären HIV-Infektion offensichtlich deshalb nicht den durchbrechenden Erfolg zeitig, den wir uns vorgestellt haben, weil bereits vor dem Auftreten erster Symptome schon eine massive Depletion der Helferzellen im Darm vonstatten geht und gewissermaßen schon bevor der Patient sich mit Symptomen überhaupt beim Arzt, selbst wenn dieser Arzt dann noch so gut aufpasst und die Primärinfektion erkennt, schon die Weichen immunpathologisch gestellt sind und eigentlich irgendwie die frühe Therapie, die wir heute machen, dennoch viel zu spät kommt. Das spielt sich offensichtlich irgendwo in der ersten Woche nach Inokulation des Virus ab. Also das heißt also lange bevor überhaupt erste Symptome auftreten.
Da haben wir ja wenig Chancen einzugreifen.
Da haben wir überhaupt keine Chancen, weil diese Patienten werden wir bei noch so gutem Hinschauen nicht finden können. Umso mehr ist es wichtig und verdeutlicht es auch, dass man halt auch hier eben halt große Hoffnung setzt irgendwie auf präventive Vakzinestrategien in Zukunft. Auch wenn sie nicht 100% sterilisierend sind im Sinne einer sterilen Immunität, so könnte es doch durchaus sehr von Nutzen sein, wenn eine Infektion zwar nicht verhindert werden kann, aber, wie in ersten auch Tiermodellen gezeigt wurde, diese massive Depletion der Helferzellen und andere immunpathologische Vorgänge deutlich abmildern kann. Hier besteht sicherlich Hoffnung auf auch eine neue Strategie im Hinblick auf Vakzinentwicklung.
Recht herzlichen Dank, Herr Dr. van Lunsen.
Bitte.